In my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Und zwar umsonst!
Herzlich willkommen bei Fokus Südwest, heute am Donnerstag, 2. Dezember 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland, 102,3 MHz Freiburg durch Konrad. Zunächst zum Themenüberblick. Baumbesetzung in Mülheim geht weiter. Augenblicklich ist es mal wieder wärmer, aber es wird natürlich auch wieder kalt. Unbekannte haben in Mülheimer Eichwald auch Maschinen zerstört. Der Verdacht fällt natürlich auf die Baumbesetzenden. Es ist einfach kalt und nicht nur bei den Temperaturen. David war mit einem Aufnahmegerät am Montag unterwegs. Volksabstimmung aber so nicht. Bei Stuttgart 21 klemmt es. Eine Volksabstimmung vor 10 Jahren hat alles andere als Klarheit gebracht. Was bei der Volksabstimmung in Baden-Württemberg schiefgelaufen ist, dazu Sarah Händel von Mehr Demokratie. Gericht verurteilt Polizisten. Nach der AfD-Kundgebung in Freiburg 2020 trat nun der seltene Fall ein. Polizist wegen Gewalt gegen Demonstrierenden verurteilt. Doch zunächst zu den Nachrichten. Lifterbund Feldberg warnt vor dem Ende. Kurz vor dem für diesen Freitag angepeilten Start in die Skisaison am Feldberg im Südschwarzwald warnt der dortige Liftverbund eindringlich davor, die Skilifte erneut zu schließen. Der Vorsitzende des Liftverbundes Feldberg, Adrian Probst, beklagte, dass der Umsatzverlust in Höhe von 8 Millionen Euro bereits in der vergangenen Saison ausgeglichen werden musste, ohne Corona-Hilfe des Landes. Die finanzschwachen Kommunen, die voll und ganz vom Tourismus abhängig sind, können sich den Verlust nicht leisten. Eine Schließung von Skiliften wäre das Ende. Kommentar: In den letzten Jahren wurden die Skigebiete wegen des Klimawandels mit Schneekanonen gerettet. Bei Anstieg des Meeresspiegels gäbe es noch die Möglichkeit des Wasserskis. Goldschakal in Baden-Württemberg nachgewiesen. Der Miniwolf zeigt sich in Deutschland selten. Umso ungewöhnlicher war der erste Nachweis in Baden-Württemberg, aufgenommen von einer Wildtierkamera im Allgäu. Häufig werden Goldschakale mit Füchsen verwechselt, theoretisch könnte er auch mit jungen Wölfen verwechselt werden und natürlich gibt es Hunde, die ihm ähnlich sehen könnten. Vom Balkan aus wanderte der Goldschakal in Richtung Norden und Westeuropa. Bis Ende 2019 gab es 24 Nachweise von Schakalen in Deutschland. Inzwischen sind es über 60. Wie viele Tiere tatsächlich bereits in Deutschland leben, lässt sich nicht sagen. Für den Menschen stellt der kleine Goldschakal keine Gefahr dar. Gartenstraße 19 geräumt. Am Nachmittag des 23. April 2010 wurde ein leerstehendes Gebäude in der Gartenstraße 19 in Freiburg besetzt. In der Innenstadt wurden dort neue Räume für radikale und emanzipatorische Politik aufgebaut. Es begann mit einem bunten Straßenfest der Aktion einer Freiraumkampagne, die in den letzten Wochen vermehrt mit Besetzungsaktionen auf die miserable Wohnraumpolitik aufmerksam machte. Nun, nach 11 Jahren, wurde die Gartenstraße 19 und die dazugehörige Biker-Kitchen geräumt. Am Montag, den 29. November 2021, begannen gegen 11 Uhr die Abrissarbeiten bei einem Haus, welches als einer der letzten selbstverwalteten Freiräume in der Freiburger Innenstadt galt.
Tag 60 der Baumbesetzung im Eichwald. Ich bin hier mit Anniki am Heuerstände. Es wurden Waldbaumaschinen oder wie heißen die Dinger? Waldarbeitermaschinen wurden irgendwie beschädigt?
Maschinen der Waldarbeiter, ich weiß nicht genau, wie man die nennt.
Ja.
Die wurden beschädigt, genau, und das ist extrem schlecht für uns, weil das uns natürlich zu Last gelegt wird. Leute, die das gemacht haben, entweder sie wollen uns schaden und haben das deswegen gemacht, weil klar war, dass wir verdächtigt werden, oder aber sie haben selber was gegen die Maßnahmen und haben es deswegen gemacht. Wir wissen es nicht. Auf jeden Fall gehören sie nicht zu uns, die Leute, die das waren.
Gesetzeshüter waren auch schon hier deswegen.
Genau, klar. Also haben nachgefragt, aber nicht irgendwie beschuldigt oder so, sondern einfach nur nachgefragt. Und denen ist eigentlich auch klar, dass wir das nicht waren, weil das ja völlig kontraproduktiv ist. Da schneiden wir uns ja ins eigene Fleisch, wenn wir sowas machen. Wir sind ja ganz friedlich, unser Protest ist friedlich und ja.
Eure Unterschriftenaktionen, eure Unterschriftenlisten wurden beschädigt, zerstört zum Teil?
Wir haben vorne am Weg, vom offiziellen Waldweg, muss man ein Stück in den Wald reinlaufen, um zu uns zu gelangen. Und da haben wir einen Karton liegen und auf dem liegen die Unterschriftenlisten und auch Flyer von uns. Und während ich hier war, hat jemand die Unterschriftenlisten zum Glück nur eine Unterschrift drauf war auf der Liste, das wären viele, aber da war nur eine Unterschrift drauf, wurden zerrissen. Und als ich das gefunden habe, habe ich mich natürlich gewundert und war etwas, ja, enttäuscht, dass Leute zu solchen Maßnahmen greifen müssen. Es war jetzt eine Unterschriftenliste von vielen. Es ist nicht schlimm, dass es passiert ist, aber es ist natürlich irgendwie echt traurig, dass jemand, ja, das so machen muss.
Und sonst, wie ist die Lage hier vor Ort jetzt auch mit der Jagdsaison und so?
Jagdsaison merken wir eigentlich nichts. Da war einmal die Treibjagd rund um, also hier im Wald. Ja, da mussten wir echt aufpassen. Aber ansonsten habe ich bisher noch nichts gemerkt von Jagd.
Nochmal zu der Unterschriftenaktion. Wie viele Unterschriften habt ihr ungefähr gesammelt bis jetzt?
Boah, das ist so schwer zu sagen, weil wir so viele sind, die sammeln, und ich kann es echt nicht sagen. Aber eins weiß ich, es sind leider weniger als beim letzten Mal. Corona macht es auch schwerer, tatsächlich Unterschriften zu kriegen, weil viele nicht so nah rankommen wollen, wenn man in der Stadt unterwegs ist. Oder ja, die Kulis gehen ja von Hand zu Hand, die muss man dann jedes Mal irgendwie desinfizieren, und da haben die Leute schon Sorge.
Der harte Kern der Eichwald-BI, also die Leute, die hier vor Ort sich schichtweise abwechseln, Stellung zu halten, wie viele sind das ungefähr im Moment?
Ich würde sagen, im Moment sind es so ungefähr 10, weil einige krank sind oder arbeitsbedingt sehr verhindert. Aber grundsätzlich waren wir auch schon mehr, also im Moment leider ein bisschen weniger.
Allgemein, wie ist es für dich jetzt hier? Du setzt dich dafür ein, dass eben eine maßvolle Bewirtschaftung des Eichwaldes stattfindet. Ist das nicht auch schwierig, vor allem jetzt nachts, wenn es so mega bitter kalt ist schon und so?
Es ist grundsätzlich für mich schwierig, tatsächlich diesen Spagat zwischen Familie, Beruf, um hier sein, hinzukriegen. Weil wenn man dann zu Hause mal ist und jemand anders hier oben die Stellung hält, dann ist man trotzdem im Kopf schon auch hier oben. Und andersrum, wenn man hier oben ist, dann weiß man, man wird vermisst. Ich habe 2 Kinder und wir haben alle eigentlich Kinder, die hier die Stellung halten. Manche sind schon ein bisschen älter. Und man weiß, eigentlich sollte man eben ja zu Hause sein, beim Hausaufgaben machen, unterstützen. Und das muss man dann delegieren an die Großeltern. Oder muss es dann machen, wenn man abends heimkommt oder und jemand anders hier ist. Das ist schon kräftezehrend. Und auch wenn ich arbeiten bin und weiß, ja, ich sollte eigentlich hier sein, das, ja. Aber grundsätzlich muss ich sagen, finde ich es ein Privileg, hier sein zu dürfen und so viel Zeit im Wald zu verbringen. Also das, ich immer wieder denke ich, Wahnsinn, ich hätte auf normale, natürliche Weise nie so lange Stunden hier im Wald verbracht und die Natur beobachtet. Also auch die Jahreszeiten, jetzt der Wechsel, als wir hier angefangen haben im Oktober, da war noch satt grün und das hat sich dann verändert und wurde bunt und die Blätter und jetzt sind fast keine Blätter mehr da und das hat irgendwie auch seinen Reiz. Jetzt haben wir sogar den ersten Schnee gehabt, also es ist schon beeindruckend und ich weiß es sehr zu schätzen, so viele Stunden im Wald zu verbringen. Also es ist kein, jetzt nicht nur hier irgendwie ein, ja, wie sagt man dazu? Was, ja.
Ist kein Picknick, sagst du?
Nee, es ist jetzt nicht so, dass es eine Qual wäre, hier zu sein, überhaupt nicht, sondern es hat wirklich ganz, ganz viele schöne Seiten. Ja.
Und wie ist dein persönlicher Ausblick? Wie geht es weiter mit der Eichwald-BI und wie geht es weiter mit der Baumbesetzung hier an dieser Stelle am Heuerstände?
Das ist eine gute Frage. Also eigentlich war ich recht positiv eingestellt, dass wir noch eine Weile hier sein können und uns auch so organisiert kriegen, dass immer jemand da ist und so. Aber jetzt mit der Sachbeschädigung und den Maschinen der Waldarbeiter wird die Stadt vermutlich auftauchen und jetzt eher was uns zur Last, also ja, die werden natürlich, selbst wenn wir beteuern, dass wir das nicht waren, werden sie uns das andrehen wollen, so damit sie was in der Hand haben, uns hier schneller loszuwerden. Und da mache ich mir jetzt echt Sorgen, muss ich sagen.
Na gut, generell muss in alle Richtungen ermittelt werden zunächst, aber wenn ihr es nicht wart, wieso sollte man euch das also sozusagen zur Last legen?
Weil es ein gefundenes Fressen ist. Also selbst wenn denen klar ist, dass wir sowas nicht machen würden, und es muss denen klar sein, weil die kennen uns jetzt auch schon, und es ist einfach kontraproduktiv, sowas zu machen, weil damit sieht man ja den Hass derer, die uns eh schon nicht gut finden, auf uns. Also, weil es ist naheliegend für die, ja, für in deren Augen ist es naheliegend, wir waren das. Und selbst, also beim letzten Mal zum Beispiel, als da Kinder die Waldmaschinen beschädigt haben, in den Köpfen, obwohl die Zeitung das berichtet hat, dass es nicht wir waren, sondern dass sich die Kinder gestellt haben, dass die Eltern irgendwie das aufgeklärt haben, dass die Kinder das waren, in den Köpfen ist immer noch drin, dass wir das waren. Und
aber nicht in allen Köpfen, oder?
In den Köpfen derer, die was zur Sache tun. Also deswegen ist es wahrscheinlich, dass die Stadt alles dran setzen wird, dass es so aussieht, als wären wir das gewesen. Und das ist natürlich echt schlecht. Vor allem, weil die suchen ja einen Grund, uns hier loszuwerden.
Okay, so viel dazu. Und dein ganz persönliches Statement vielleicht zum Schluss dieses Interviews noch?
Was mir auffällt, ist, dass wir zur heutigen, jetzigen Situation, gerade mit Corona, immer mehr Hass oder Ärger in uns tragen und die Menschen da draußen sich wirklich häufig nicht sehr rücksichtsvoll begegnen. Und ich finde, egal welchen Status man hat, ja, ob geimpft, genesen oder nur getestet, wir dürfen nicht vergessen, dass wir alles Menschen sind. Jeder von uns hat eine Geschichte. Jeder von uns hat sein Päckchen zu tragen und wir sitzen alle im selben Boot, im gleichen Boot, im selben Schiff, wie auch immer, wie man sagen will. Aber wir sind alle hier auf unserem Weg und versuchen, unser Leben zu leben und das so gut wie möglich. Da muss Hass doch nicht uns spalten und gegenseitige andere unterschiedliche Meinungen. Also hey, seid gut zueinander, passt auf euch auf. Seid hilfsbereit und respektvoll dem Gegenüber, eurem Gegenüber und achtet vor allem die Natur. Versucht, einen Unterschied zu machen. Versucht, Plastik zu reduzieren, versucht, Strom zu sparen, versucht, eher mal das Fahrrad zu nehmen, statt ins Auto zu steigen, die öffentlichen Verkehrsmittel zu nutzen und tragt doch was Positives in die Welt hinaus. Ein Lächeln. Manchmal kann ein Lächeln so viel ändern.
Die Webseite der Eichwald-BI Bürgerinitiative findet ihr unter eichwald-müllheim.de. Ich bin jetzt verbunden mit Sarah Händel von Mehr Demokratie. Erstmal herzlich gegrüßt.
Hallo.
Wir haben am Wochenende 10 Jahre Stuttgart 21 gehabt, genauer gesagt Volksabstimmung zu Stuttgart 21. In der Demokratie geht ja die Macht vom Volke aus, Volksherrschaft praktisch, und ab und zu wählen die Menschen die Regierung bzw. das Parlament und ab und zu holen sie sich dann ihre Stimme sozusagen wieder zurück und melden sich lautstark in Demonstrationen oder wie bei Stuttgart 21 beispielsweise durch Mahnwachen, und ab und zu werden sie auch mal direkt gefragt. Das heißt, es gibt einen Volksentscheid oder eine Volksabstimmung. Bei Stuttgart 21 haben wir jetzt am Wochenende 10 Jahre Volksentscheid gehabt hier in Baden-Württemberg. Allerdings, das Volk ist immer noch nicht ruhig. Es hat für diesen Stuttgart 21 gestimmt und es wird immer noch gemeckert. Was ist bei Stuttgart 21 schiefgegangen? Was geht überhaupt bei uns bei Volksentscheiden schief?
Ja, also zunächst mal wäre es ja schön, wenn man ab und zu seine Stimme zurückbekommen würde und ab und zu abstimmen dürfte. Aber ab und zu ist ein sehr dehnbarer Begriff. Und zum Beispiel haben wir auch, seitdem wir bei Stuttgart 21 abgestimmt haben, eben keine weitere Volksabstimmung gehabt in Baden-Württemberg. Das heißt, es ist immer noch dieses große und eine Beispiel, auf das wir alle gucken. Und natürlich, ja, am 10-jährigen Jubiläum ist es auch okay. Und was ich einfach zu Stuttgart 21 sagen kann, es ist ein sehr unglücklicher Volksentscheid gewesen und das hat dann die Zeit leider ja auch noch viel mehr offenbart, weil sich halt einfach herausgestellt hat, dass die Faktenlage, die ja damals sehr unklar war, sich eben sehr eindeutig in eine Richtung dann offenbart hat, nämlich in die viele auch offizielle Politiker damals nicht mitgetragen haben, also was auch die Kostensteigerungen einiges anbelangt. Das heißt, wir hatten damals eine Volksabstimmung, die eigentlich viel zu spät im Prozess erst stattgefunden hat, weil man muss leider einfach strukturell sagen, es gibt keine neutrale Abstimmung, wenn die Gegenseite sagen kann, ein Ausstieg würde bis zu 1,5 Milliarden kosten. Das heißt, wir haben kein neutrales, inhaltliches Für und Contra, sondern wir haben ein Argument, das einfach schon mal deswegen viele Leute bestimmt beeinflusst hat, zu sagen, nee, wir machen das jetzt schon weiter, weil 1,5 Milliarden will ich nicht einfach verschwendet haben. Also sie war damals viel zu spät im Prozess. Wir hatten eine unklare Faktenlage, die viele Menschen eben sehr verwirrt hat. Und wir hatten leider auch noch zusätzlich eine sehr ungleiche Budgetlage. Das heißt, es gab doch sehr, sehr, sehr viel mehr Geld auf der Pro-Seite, was auch ausgegeben wurde im Abstimmungskampf. Und dann hatten wir noch ein sehr hohes Quorum, was seitdem auch abgeschafft wurde. Dazu aber gleich vielleicht noch mehr über die aktuelle Lage. Das heißt, im Großen und Ganzen war es damals eine unfaire Volksabstimmung, die aber immer noch heute als ein gutes Beispiel gilt und das eben eigentlich zu Unrecht.
Naja, die Stuttgart 21 Kritiker, die sind in den letzten 10 Jahren ja nicht untätig geblieben und haben nachgewiesen, zumindest auf ihrer Seite eindeutig, dass Stuttgart 21, dass man immer noch hätte aussteigen können. Und so etwa alle 2-3 Jahre gefühlsmäßig sagen Politiker, oh, wenn man das vor 2-3 Jahren gewusst hätte, was man heute weiß, wären wir vor 2-3 Jahren ausgestiegen. Ich denke da einfach an den Umstieg 21 und so weiter und so weiter. Das heißt, man hätte praktisch sich auch damals noch irgendwie besseren Ratschlag holen können. Machiavelli hat mal in seinem berühmten Werk geschrieben, ein Herrscher muss nicht intelligent bzw. klug sein, sondern nur kluge Berater haben. Und das ist ja wohl irgendwie, wie man einen Volksentscheid, eine Volksabstimmung anpackt, sprich, wie man das Ganze dem Volk als Alternativen darlegt, sehr, sehr wichtig. Wird denn ja, wenn man inzwischen Volksentscheide, Volksabstimmungen abhält, irgendwas getan, dass an den Beratern was gedreht wird, beziehungsweise, dass die zur Verantwortung gezogen werden, wenn sie total falsch liegen?
Ja, genau. Aber also man darf eins nicht verwechseln. Eine Volksabstimmung entlässt die Politik nicht aus der Verantwortung. Die Politik ist kontinuierlich verantwortlich dafür, unter welchen Bedingungen die Volksabstimmung stattfindet. Und auf die bin ich ja gerade schon eingegangen. Da hat die Politik damals eben nicht ihren besten Job geleistet. Und sie bedeutet auch nicht, dass nach einer Volksabstimmung die Politik nicht mehr verantwortlich ist, weil das Volk einmal entschieden hat. Ja, also gerade wenn sich dann Rahmenbedingungen sehr stark ändern, was bei Stuttgart 21 der Fall war, wir haben immer wieder dann neue Entwicklungen gesehen, dann kann man nicht mehr sagen, ja, aber die Bevölkerung hat einmal gesagt, sie wollen das. Die Bevölkerung hat das zu den damaligen Bedingungen gesagt. Und wenn die sich ändern, dann ist die Politik völlig neu, 100% in der Verantwortung, verantwortungsvoll zu reagieren. Und das sehen wir wirklich, dass es eine ganz schlechte Entwicklung genommen hat, dass man sich jahrelang und jetzt 10 Jahre lang auf eine veraltete Volksabstimmung beruft. Und das ist unserer Meinung nach nicht legitim. So ist die direkte Demokratie auch nicht gedacht.
Was kann man jetzt tun, beziehungsweise wo steht jetzt hier die ganze Geschichte? Wir haben im Süden die Schweiz und die Schweiz hält ständig irgendwelche direktdemokratischen Mittel parat. Und da funktioniert das Ganze, sagen wir mal so, irgendwie. Aber auch in der Schweiz geht es darum, dass man sagt, wir haben ungleich lange Spieße.
Ja, die ungleichlagen Spieße, die existieren natürlich, aber das ist erstmal jetzt nicht per se ein strukturelles Problem für die direkte Demokratie. Man kann durchaus ein System anreichern mit direktdemokratischen Elementen und das kann sehr sinnvoll sein. Auch wenn wir jetzt bei Stuttgart 21 gesehen haben, dass da vieles nicht so gut geklappt hat, hätten wir uns eigentlich gewünscht, dass wir trotzdem natürlich dann weitergemacht hätten und gelernt hätten aus den damaligen Fehlern und sie beim nächsten Mal eben nicht wiederholt hätten. Nun gab es aber gar kein nächstes Mal mehr. Und das hat verschiedenste Gründe. Daran ist jetzt auch wiederum nicht nur die Politik schuld. Aber wir müssen doch einfach konstatieren, dass die Hürden für die direkte Demokratie auf Landesebene, trotzdem sie gesenkt wurden damals 2015, trotzdem noch unglaublich hoch sind. Und das muss man sich immer wieder vor Augen führen. Für ein landesweites Volksbegehren muss man 800.000 Unterschriften sammeln. Und eben nicht online. Und das ist auch eigentlich unser größter Kritikpunkt gerade. Die Zeiten haben sich verändert. Wir leben jetzt auch noch in einem pandemischen Zeitalter. Es wäre allerhöchste Zeit, die Unterschriftensammlung für die direkte Demokratie eben auch digital zu ermöglichen, so dass Initiativen eine Chance haben, durch direkte Demokratie ihre Themen auf die Agenda zu setzen und wenn sie damit Erfolg haben, eben auch eine Abstimmung herbeizuführen.
Sarah Händel von Mehr Demokratie wagen, das war auch ein Spruch, der in den 70er Jahren groß gewesen ist und die Politik trotzdem nicht aus der Verantwortung entlassen. Ich danke mal für dieses Gespräch.
Am 2. Mai 2020 rief die AfD auf den Platz der Alten Synagoge zu einer ja Corona-verleugneten Kundgebung auf. Dazu wurde zu antifaschistischem Gegenprotest aufgerufen. Über 500 Menschen demonstrierten dann eben auch gegen die AfD und ihre Corona-Verschwörungstheorien. Du warst selber mit vor Ort. Und du hast krasse Polizeigewalt erfahren. In den sozialen Netzwerken ging auch ein Video von dem Vorfall rum, in dem man sieht, wie du ja mit Faustschlag ins Gesicht von der Polizei niedergestreckt wirst. Vielleicht kannst du das nochmal auch unseren HörerInnen erzählen, was dir da passiert ist.
Genau. Also ich war eben mit anderen Leuten wollten wir eben so ein bisschen näher an die AfD-Kundgebung ran. Das wurde dann eben von der Polizei, die wollten eben, dass wir dann da eben zurückgehen. Es wurde so erst zurückgeschoben und zurückgeschubst. Und dann war es, also die Situation war dann eigentlich so, dass ich mich dann, also dass wir irgendwann so stehen geblieben sind und dann bin ich so selber noch so in so eine sehr, also ich habe mich so leicht weggeduckt und so habe eine sehr passive Körperhaltung eigentlich eingenommen. Und dann war eben die Situation, dass mir einfach unmittelbar ins Gesicht geschlagen wurde und ich eben auch, ja, mir sind dann im Kopf so wirklich kurz die Lichter ausgegangen und ich lag, ja, ich bin umgefallen und genau, das ist so die Situation, die man auch auf so ein paar Videos sieht, um die es auch geht.
Und hast du irgendwelche Verletzungen davon getragen damals? Oder immer noch?
Also genau, es war halt tatsächlich, also jetzt körperlich, es war halt in dem Moment, es kam so unvermittelt, aber ich habe keine Gehirnerschütterung gehabt oder so, ich habe einfach nur so eine Prellung davon getragen, also physisch war der Schaden jetzt nicht so krass, aber psychisch durchaus. Also wenn man so Gewalt erlebt, das ist halt immer so, das zehrt halt einfach noch an einem. Ich hatte halt in den Wochen danach immer noch so ein mulmiges, nervöses Gefühl, so ein bisschen angefangen zu zittern, als ich irgendwie so Sirenen gehört habe oder eben Polizei mir vorbeigefahren ist, irgendwie in der Stadt oder so, genau. Das sind so die Schäden, die ich da persönlich davon getragen habe.
Die Staatsanwaltschaft hat ja, nachdem dieses Video ein bisschen viral ging, auch angekündigt, dass sie da schaut, ob sie dagegen ermitteln tut, was sie ja dann am Ende auch getan hat. Aber sie hat nicht nur gegen die Polizei ermittelt, gegen dich lief auch ein Verfahren, oder? Und wenn ja, wegen was denn?
Ja, genau. Ich wurde tatsächlich auch, also das ist ja ein, da kann man, das ist ein sehr gutes Beispiel, wie die Polizei halt in solchen Fällen vorgeht. Die Polizei wurde intern angeklagt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher von wem, aber ich glaube eben, dass die auch die Staatsanwaltschaft eben oder die Polizei interne Ermittlungen geführt hat. Da, das weiß ich nicht mehr ganz genau. Auf jeden Fall war es eben so, dass quasi eine Gegenanzeige gestellt wurde, nämlich wieder dieser typische Paragraf Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Also mir wurde dann Widerstand vorgeworfen. Genau. Und das zusammen mit einem tätlichen Angriff und später versuchter Körperverletzung und auch noch Beleidigung. Genau, also so ein bisschen das volle Programm. Das wurde mittlerweile tatsächlich aber auch wieder eingestellt von, weil die Richterin da das, also diesen Tatvorwurf selber als, naja, nicht wirklich tragbar oder haltbar angesehen hat. Genau, weil ich habe eben, also warum ich noch wegen tätlichem Angriff angeklagt wurde, war halt, weil unmittelbar nach diesem Schlag habe ich eben, bin ich aufgestanden und habe eben versucht, nach in Richtung dieser Polizeibeamten zu treten. Habe das aber, also ich habe nicht getroffen und ich wurde eben von, ich bin dann, habe mich auch einfach danach aus der Situation entfernt. Genau, aber das war dann noch dieser Tatvorwurf und ja, wie gesagt, das wurde eben jetzt eingestellt, genau.
Jetzt war dann heute nach ja langem Warten, dass der Prozess eben gegen den Beamten, der dich da damals per Faustschlag niedergestreckt hat, du warst da und musstest als Zeuge aussagen. Wie war das denn für dich, dann wieder auf ja eben deinen, ich sag's mal so, Peiniger zu treffen im Gerichtssaal?
Das war ehrlich gesagt sogar eine ziemlich krasse Erfahrung. Ich hatte selber noch Leute dabei, die eigentlich so ein bisschen solidarisch den Prozess begleiten wollten. Tatsächlich war es aber zum einen so, dass sowieso schon die, denke ich, sowieso begrenzten Publikumsmöglichkeiten, gerade am Amtsgericht, die waren halt komplett ausgeschöpft mit sämtlichen Polizeibeamten. Es waren auch eben, ich glaube, es waren Leute vom Staatsschutz da, es waren halt eben so, es hat halt alles so ein bisschen den Charakter gehabt von so ein bisschen Präsenz zeigen und ich habe es ein bisschen als einschüchternd empfunden, muss ich ehrlich gesagt sagen. Ich habe eben das erste Mal das Gesicht gesehen von dem Polizeibeamten, der mich damals eben geschlagen hat. Ja, war irgendwie, also das, es war so alles so ein bisschen krass in einer gewissen Weise und gerade auch diese, dass da so viele andere Polizeibeamten und Leute waren, aber im Endeffekt habe ich mich persönlich da jetzt nicht so wirklich, also ich habe mich einfach nicht davon beeindrucken lassen und ich musste ja einfach nur quasi aussagen. Aber was eben noch so, ich habe auch geschildert, dass mich das danach psychisch echt noch zum Teil belastet hat und es ging halt, wenn ich darüber gesprochen habe, gab es so diesen Vorfall, dass sich die Leute im Saal so ein bisschen das Lachen verkneifen mussten. Also so ein bisschen, ich wurde da ein bisschen ins Lächerliche gezogen, hatte ich so das Gefühl. Ja.
Weißt du denn, wie das dann jetzt ausgegangen ist oder bist du denn direkt dank dieses, wie du beschreibst, unschönen Settings nach deiner Aussage direkt wieder gegangen?
Genau, also ich bin einfach danach wieder gegangen. Ich weiß auch leider gerade nicht, wie der Prozess irgendwie ausgegangen ist oder so, genau.
Okay, dann danken wir dir fürs Gespräch und wünschen dir alles Gute.
Dankeschön.
Das war Fokus Südwest heute am Donnerstag, 2. Dezember 2021, zusammengestellt bei Radio Dreieckland 102,3 MHz Freiburg durch Konrad.
Das kann's ja wohl nicht sein, nein!
Fokus Südwest, Nachrichten von links unten.